Teilzeithelden auf der Spiel 2018. In unserem Interview von Ulysses Spiele, Michael Mingers.
Hallo Michael, mal wieder sitzen wir auf dem Spiel und freuen uns, dass die Hallen so gut besucht sind von vielen, vielen Menschen, die Interesse an analogen Spielen haben. Ihr habt eine kleinere Standfläche als sonst. Wie läuft's bei euch?
Das läuft eigentlich ganz gut. Also wir sind durch den Umzug von Halle 2 auf Halle 6, der ja jetzt wieder die nerdige Rollenspielhalle geworden ist, wollten wir zuerst mal ein bisschen konservativ planen, weil wir nicht wussten, wie Halle 6 dann am Ende tatsächlich aussieht. Viele von uns werden sich vielleicht noch an die alte Halle 6 erinnern können und das war ja wirklich da, wo man Leute hinabgeschoben hat, die man eigentlich nicht haben wollte. Aber ich bin doch sehr positiv angetan von der neuen Halle 6. Sie ist also genauso hell, groß und gut beleuchtet, wie die anderen Hallen auch.
Dem schließe ich mich schlichtweg an, weil gerade die großen Fenster bis Decken hoch mit viel, viel Tageslichteinfall machen eine viel, viel angenehmere Atmosphäre. Gehen wir doch mal direkt in Medias Res. Rollenspiele bei Ulysses Spiele jenseits des Molochs DSA. Beginnen wir doch einfach mal, bleiben wir im Fantasy-Bereich. D&D, ihr habt die Übersetzungs- oder Vertriebslizenz. Erklär doch mal den Lesern und Hörern, die das System noch nicht so ganz durchstanden haben, wie es eigentlich bei euch läuft.
Das ist eine lange und komplizierte Geschichte, wie es mit der D&D-Lizenzierung aussieht. Also, Wizard of the Coast hatte zuerst die Lizenzierung für andere Sprachfassungen gar nicht vergeben für die 5. Edition und sich nach 3 Jahren dazu entschieden, die britische Firma Galeforce 9 damit zu beauftragen, alle Lizenzierungen für sie zu verwalten. Das heißt, alle Lizenzierungen, ob es jetzt Deutsch, Französisch, Spanisch, Japanisch oder was es sonst noch gibt, laufen über Galeforce 9 und die sind der entsprechende Ansprechpartner. Die haben sich in allen Ländern dann lokale Partner gesucht, die die Übersetzung für sie machen, ihnen dann die Daten zur Verfügung stellen. Galeforce 9 lässt das gemeinsam drucken und deren Partner sollen das dann als Vertriebspartner in den jeweiligen Ländern noch wieder verkaufen. Man kauft sich also dann als örtlicher Verlag dann wieder die Auflage von dem Produkt zurück und verkauft das dann in seinem eigenen Heimatland.
Macht ihr denn die Übersetzungen selbst oder macht ihr auch Galeforce 9?
Die Übersetzungen kommen von uns, ja.
Und wie läuft die Linie in Deutschland bislang? Was würdest du sagen?
Wir hoffen, irgendwann mal alle D&T-Produkte vorrätig zu haben, weil es sich einfach so gut verkauft, dass momentan zum Beispiel das Spielerhandbuch wieder nicht erhältlich ist und nicht die Starterbox. Da wir aber selbst auch nicht drucken können, sind wir da auch für Nachdrucke jeweils immer auf Galeforce 9 angewiesen, die das natürlich auch versuchen, dann möglichst zu poolen. Oder auch so etwas wie Würfel, Kartensets und die Einsteigerboxen in China produzieren, wofür für uns zumindest dann immer noch der Nachteil entsteht, dass die Lieferzeiten auch immer sehr lange sind.
Wie sieht es mit der Auflage aus? Wie oft hat sich das Ganze bisher verkauft?
Das Spielerhandbuch hat sich bis jetzt, glaube ich, 7000 Mal verkauft seit Veröffentlichung. Und das Grabmal der Vernichtung als erster Abenteuerband ist jetzt auch durch mit 1000er oder 2000er Auflage. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, also D&D verkauft sich wirklich, wirklich gut.
Wie geschnitten Brot sozusagen.
Ja, also ich war doch überrascht, weil D&D in Deutschland nie so groß war wie DSA, weil das immer verdrängt wurde. Aber die Marke D&D zieht auch hier ordentlich Leute.
Erfreulich. Alles, was den Markt stärkt, hilft dem Markt auch. Habt ihr aktuelle Neuigkeiten zu D&D da?
Ja, tatsächlich. Wir haben jetzt das Abenteurer-Handbuch der Schwertküste da, was ja eigentlich im Mai zur RPC schon hätte erscheinen sollen, aber in den ganzen Monaten viel in der Freigabe geändert werden musste. Wir sind jetzt, glaube ich, beim 5. Titel, der jetzt endgültig auf dem Band gelandet ist und der die Freigabe auch bekommen hat. Es hieß zwischendurch tatsächlich Sword Coast, weil eine Vorgabe war, dass einige Begriffe nicht übersetzt werden konnten, darunter auch die titelgebende Schwertküste. Wir konnten sie zum Glück davon überzeugen, dass das auf dem Titel doch Die Sword Coast vielleicht auch international nicht so gut aussieht. Ja, aber es sind einige Städte drin, zum Beispiel Baldur's Tor konnte übersetzt werden. Neverwinter muss auch Neverwinter bleiben.
Niemals Winter klingt aber auch ein bisschen geholpert.
Nie Winter hieß es aber in den bisherigen AD&T-Produkten auch. Und dann ist es aber ein bisschen uneinheitlich. Wir sind dadurch nicht komplett happy damit, aber wir müssen uns dann natürlich den Vorgaben beugen, weil wir nur im Auftrag übersetzen.
Was steht da in der Pipe als nächstes an?
Das nächste wird der erste Waterdeep-Band, der bereits in Übersetzung oder vielleicht sogar schon im Lektorat ist.
Und oder vielleicht Tiefwasser?
Nein, tatsächlich werden das Waterdeep. Die Stadt muss auch im Original bleiben. Das sind ja jeweils Abenteuer-Quellenbände, die beiden. Und sobald der erste durch ist, werden wir uns auch in den nächsten begeben.
Okay, interessant. Bleiben wir beim Fantasy. Pathfinder.
Ja, Pathfinder. Es hat ja leider nicht geklappt mit der deutschen Version des Spieltests. Die hatten wir zuerst angekündigt. Allerdings sind die Daten doch ein paar Wochen später dann reingekommen, als wir eigentlich damit gerechnet haben. Und dann haben wir gesagt, wir schaffen es nicht mehr, dieses Bundbuch, die Abenteuer und das restliche Material innerhalb dieses noch zur Verfügung stehenden Zeitrahmens sinnvoll zu übersetzen. Deswegen haben wir das komplett gecancelt und allen Vorbestellern die Möglichkeit gegeben, dann auf das Geld zurückzukriegen oder aufs Englische zurückzugreifen.
Habt ihr denn da auch irgendwelche neuen Schmankerl dabei?
Für Pathfinder haben wir jetzt diese Woche das ganze Krieg um die Krone Material in den regulären Handel gegeben und jetzt auch auf der Messe dabei. Das ist wieder eine Abenteuerkampagne, die wir dank Crowdfunding dann auch realisieren konnten in Deutschland.
Mit Schuber oder ohne?
Die Deluxe-Ausgabe hat einen Schuber, also der Hardcover-Sammelband in noch mal bessere, noch coolerem Umschlag, der hat einen Schuber bekommen. Die reguläre Ausgabe besteht ja aus 2 Hardcovern, wo jeweils 3 Originalabenteuer drin enthalten sind.
Das heißt, das, was du du mal vor rund anderthalb Jahren angekündigt hast, dass ihr die besser zusammenfassen wollt und die dann auch mit der optionalen Schuber rausgeben wollt. Hat sich auch so bewahrheitet.
Angefangen haben wir das ja vor 3 Jahren mit den Eisengöttern. Da haben wir auch zuerst dann aus 6 Einzelheften 2 Hardcover bzw. einen Deluxe-Sammelband gemacht und dann auch mit Was ewig liegt, das vor 2 Jahren fortgeführt und jetzt mit Krieg um die Krone den 3. Abenteuerpfad auf diese Weise veröffentlicht.
Sehr, sehr schön. Was steht da noch am Horizont? Weil viel wird wohl nicht mehr passieren bis Pathfinder 2. Welchen Kö habt ihr noch an Übersetzungsarbeiten?
Da habe ich auch zuerst gedacht, dass da gar nicht mehr so viel ist. Aber tatsächlich hat unser Übersetzerteam da noch ein bisschen was gefunden, was sie machen wollen. Es gibt jetzt noch einen Band über Pandaras Reisen, der noch kommt mit den entsprechenden Almanachen und Handbüchern, die wir dann Anfang 2019 dann auch noch bringen werden. Und danach wird es dann schon ein bisschen nebulöser, bis dann im August 2019 die Pathfinder 2-Fassung erscheint.
Vielleicht zu Pathfinder 2 bzw. dem Spieltest. Die Übersetzung habt ihr nicht gemacht, klar, aber gibt es irgendwelche Dinge von eurer Seite, die da überhaupt passieren? Gibt es in eurem Forum Diskussionen über die Regeln oder findet das komplett nur bei Paizo statt?
Wenn es bei uns Forendiskussionen zu Pathfinder 2 gibt, dann sind die zumindest für Paizo nicht relevant, weil wir die jetzt auch im Zuge der nicht getätigten Übersetzung auch nicht zusammenfassen und dann noch gesondert an Paizo geben würden. Das heißt, der ganze offizielle Spieltestkram findet nur auf Englisch in den Paizo-Foren statt.
Deine persönliche Meinung zu dem, was im Playtest so ist? Spielst du den Playtest?
Nein, aber ich spiele aktuell auch gar keinen Pathfinder, weil wir zu viele andere Systeme haben. Wir haben jetzt mal Starfinder gespielt, das war los. Aber ich habe mich auch nicht intensiv damit beschäftigt, weil wir eben gewusst haben, es wird keine Übersetzung davon geben. Deswegen habe ich mich eher auf andere Reihen konzentriert und da das Material gelesen, um mich vorzubereiten.
Machen wir den Schritt weiter zu Earthdawn, mein persönliches Steckenpferd.
Eine sehr gute Wahl. Das Kompendium ist auf Deutsch übersetzt und weitestgehend gelayoutet. Es sind neue Illustrates noch reingekommen. Ich werde die letzten hoffentlich nach der Spiel einbauen können. Dann werden noch Inhaltsverzeichnis, Index und Seitenverweise gemacht. Dann gibt es noch eine endgültige Fahne drüber und dann geht es in den Druck. Es wird also Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres verfügbar sein. Das Questorenbuch habe ich gestern die Übersetzung für bekommen. Das ist ins Lektorat weitergeleitet worden. Das KR-Quellenbuch liegt uns auch vor. Das wird Anfang nächsten Jahres durchlektoriert sein. Und die Schlangenfluss-Trilogie liegen alle 3 Teile inzwischen vor und auch lektoriert und es werden gerade Illus dafür erstellt. Wir werden also nächstes Jahr ziemlich sicher ein 50 Earthdawn-Produkte haben.
2019 also das Earthdawn-Jahr. Sehr, sehr erfreulich.
Ja, bei Faser ist da offensichtlich auch irgendein Knoten geplatzt, dass jetzt die ganzen Materialien zur Verfügung gestellt werden. Und sie arbeiten ja auch noch an weiterem Kram wie ein Pfadebuch, wo dann die ganzen Nebendisziplinen wie Dämonenjäger oder die Rassendisziplinen dann jetzt auch noch mal eingesetzt werden für die 4. Edition und weiteren Städtebänden. Wenn sie das weiter in diesem Tempo und der Qualität durchhalten können, sehe ich auch für Earthdawn eine sehr viel stabilere Zukunft in Deutschland.
Wünschenswert, zumindest wenn es um meine Meinung geht.
Ach so, vielleicht noch eine andere Sache. Wir hatten ja eine Romantrilogie von der Carolina Möbis geplant. Die ist auch weiterhin geplant und die ersten beiden Romane liegen auch vor. Allerdings werden die wahrscheinlich nicht bei uns erscheinen, sondern wir haben einen Deal mit Feder und Schwert, die als dezidierter Rollenspiel-Romanverlag einfach die viel besseren Möglichkeiten haben und wir möchten Earthdawn die besten Möglichkeiten geben, die es eben haben kann. Deswegen versuchen wir mit Feder und Schwert eine Lösung zu finden, dass sie das veröffentlichen können und dann auch gegebenenfalls auch die alten Romane nochmal in Print bringen.
Bleiben wir bei den eher fantastischen Elementen, aber machen wir den Schritt aus dem Mittelalter hinein in die Renaissance oder den Barock. Euer sehr, sehr erfolgreiches Crowdfunding zu Hexen. Wer ist ja jetzt quasi schon einige Zeit in der Auslieferung und es trudeln auch schon viele, viele Meinungen ein. Gerade läuft ein weiteres aktuelles Funding. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Worum geht es gerade beim aktuellen Funding?
Das aktuelle Funding dreht sich tatsächlich mehr um das titelgebende Thema Hexen. Es bietet dann so Hexen nochmal als Antagonisten ins Zentrum gesetzt und dann auch auf Spielerseite Spieleroptionen, um genau gegen Hexen als Monstertyp kämpfen zu können. Also ein Hexenjäger als konkrete neue Berufsklasse. Und das wird natürlich mit passenden Abenteuern und Spielmaterial dann auch noch unterfüttert. Wir haben jetzt tatsächlich noch freigeschaltet, dass wir nicht nur an Halloween ein kopfloser Reiterabenteuer spielen werden, was für Hexen rauskommt, sondern alle Leute, die uns bis gestern unterstützt haben, haben das auch noch direkt jetzt als PDF zugeschickt bekommen, kostenlos. Alle weiteren müssen das jetzt noch dazu buchen.
Ab wie viel Euro ist man dabei?
Das kommt immer darauf an. Ab 1 Euro und dann buchst du dazu, was dir eben gefällt. Oder dann ist es zur Echtlederausgabe für mehr als 100 Euro.
Interessant, interessant. Wie siehst du selbst die Zukunft von Hexen als Nische der Nischen, die aber doch sehr erfolgreich ist?
Wir haben auch zuerst gedacht, dass es eine Nische ist. Allerdings hat das Crowdfunding gezeigt, dass es für die Epoche und diese Art zu spielen, nämlich sehr actionbetont, durchaus mehr Spieler gibt. Das ist seit Ende September in der regulären Auslieferung und wir haben jetzt 1200 Grundbücher verkauft. Wenn wir das regulär in den Handel gebracht hätten, ohne Crowdfunding, ohne die Marketingwirkung, ohne den Community-Aufbau davon, sind wir uns relativ sicher, wir hätten keine 500 davon im ersten Jahr verkauft, weil es einfach ein neues Spiel ist und was ungewöhnlich ist. Deswegen sind wir sehr, sehr happy darüber, dass die Community das auch weiterhin annimmt. Unser Autor ist auch sehr happy darüber, darüber, dass es, weil er ist bis jetzt der Hauptautor und schreibt auch noch was und er hat noch so viele Ideen. Außerdem versuchen wir das Spiel noch auch in anderen Ländern bekannt zu machen und Lizenzierungen daraus zu geben. Mit dem kleinen Schmankerl dazu, dass sie nicht Deutschland als Standard-Setting dann nehmen können, sondern ihr eigenes Heimatland. Das, zum Beispiel die Franzosen fanden das sehr spannend, dass dann eben dann das Hexen Frankreich genommen werden kann. Aber ich versuche das natürlich auch Leuten dann in Russland oder in Brasilien unterzubringen, um dann die Hexenwelt dann auch auf diese Weise noch zu verstärken und auszubauen.
Okay, bevor wir uns jetzt mal der Moderne zuwenden, gehen wir schon einen Schritt in die Zukunft. Eine neue Lizenz, vor einiger Zeit durch Prometheus Games verloren. Jetzt bei euch, das aktuelle Funding zur neuen Version von Savage Worlds läuft gerade.
Ja, die Savage Worlds Adventure Edition läuft ja relativ gut, kann man glaube ich so sagen, so die 250.000, die sie jetzt schon zusammen haben und einfach mal mehr als was 2.500 Backer oder so. Wir hoffen uns da natürlich auch gutes Feedback für die deutsche Version, die wir dann Anfang 2019 rausbringen wollen. Es hängt ein bisschen davon ab, was jetzt noch alles in dem Crowdfunding der Originalausgabe freigeschaltet wird und wie viel Sinn das für uns macht, das dann auch zu übersetzen. Wir werden aber auf jeden Fall das Grundbuch und die Box dann auch auf Deutsch bringen und dann auch in einem deutschen Crowdfunding dann einbauen.
Also wird das Funding auf jeden Fall auch da Teil der Strategie sein und ihr bringt es nicht normal erstmal regulär auf den Markt?
Nein, also wir haben halt gemerkt, dass man, wenn man über Crowdfunding den Marketing-Sog den einfach mitnimmt, das ist mit nichts vergleichbar, was wir vorher in Marketingmaßnahmen gemacht haben. Ja, wir nehmen natürlich auch gerne die Direktverkäufe mit, aber die Hauptgrund ist tatsächlich, die Marketingwirkung zu haben und wir sehen auch, dass Produkte, die über Crowdfunding finanziert wurden, sich später im Laden besser verkaufen, weil einfach viel mehr Leute darauf aufmerksam geworden sind.
Nach dem Motto, tu Gutes und sprich drüber.
Zum Beispiel, die Fans haben was davon und die Händler im Nachgang natürlich auch wenn es sich dann erstmal ein bisschen komisch anfühlt, weil sie glauben, dass sie dann erstmal diese Käufer dann als Käufer verloren haben. Aber im Nachgang verkaufen sie halt das Zeug viel häufiger.
Klar, Mund-zu-Mund-Propaganda, der dann auch einfach schlichtweg stattfindet. Gehen wir jetzt doch mal in die Moderne. Wir haben vorhin schon über Pathfinder gesprochen, du hast über planetare Reisen gesprochen. Da wollte ich schon fast dazwischen gehen und nachfragen, ob das denn irgendwie mit Starfinder zu tun hat. Genau über Starfinder, da sprechen wir jetzt doch mal.
Starfinder ist ja auch dank Crowdfunding auf Deutsch erschienen und da haben wir vor kurzem ja auch noch mal die Rüstkammer als weiteren Ausrüstungsband, weil das ist immer noch crunchy, das System, und macht Spaß. Und den Settingband effektiv über die Paktwelten. Die sind jetzt noch in Übersetzung, die gehen dann auch als PDF an die Bäcker raus und dann werden die auch regulär in den Handel kommen. Starfinder läuft auch auf Deutsch ganz gut. Wir sind jetzt noch dabei zu überlegen, dass der nächste Abenteuerpfad, der kommt, gegen den Äonenthron, das sind nur drei, dass wir dann direkt ein Hardcover im Deutschen draus machen, anstatt drei einzelne Hefte. Das ist für uns dann noch weniger Arbeit und für den Kunden auch nicht nur preiswerter, sondern auch einfach mehr convenient, den kompletten Pfad dann zu haben.
Auch wieder als Funding?
Müssen wir noch schauen, ob wir das zeitlich unterkriegen, weil Crowdfunding ist natürlich total toll. Wir müssen allerdings auch im Blick behalten, Crowdfunding, und damit es funktioniert, braucht eine Menge Arbeit vorab in der Planung und dann auch noch in der Betreuung. Deswegen können wir vielleicht, wahrscheinlich nicht für alles, was wir rausbringen, dann ein Crowdfunding machen. Das ist also noch nicht entschieden, es wird aber nicht mehr 2018 werden.
Machen wir sicherlich bedrohlichen, aber dann doch irgendwie im Vergleich beschaulichen Starfinder-Welt. Sprechen wir über die düstere, finstere Zukunft im 41. Jahrtausend, in der das Menschenleben nicht mehr viel wert ist. Wrath and Glory. Erzähl mal was drüber. Kommt's auf Deutsch?
Ja, natürlich. Die Übersetzung des Grundbuches ist auch schon fertig. Das ist jetzt schon im Lektorat. Die Auslieferung der englischen Ausgabe hat sich bis jetzt aus diversen Gründen ein bisschen verzögert. Wir hatten es ja auch schon im August auf dem GenCon verkauft, aber es ist noch nicht an die Händler oder Vorbesteller ausgeliefert worden. Wir haben 30 Paletten oder so, glaube ich, im Lager noch damit stehen und das wird hoffentlich Anfang November dann soweit fertig sein, dass wir die Vorbestellung ausliefern können. Dann werden auch die Händler beliefert und danach ist es halt auch im regulären Handel zu haben, die englische Ausgabe. Die deutsche Ausgabe wird so momentan unser Plan, auch komplett alles, was dafür erscheint, wird dann auch auf Deutsch kommen und das wird, wie gesagt, die Übersetzung ist schon durch, hoffentlich dann im ersten Quartal 2019 dann auch gedruckt auf Deutsch vorliegen.
Was versprichst du dir persönlich von einem eher schmutzigen Setting, wie es Warhammer 40k ist?
Warhammer 40k hat unfassbar viele Fans, sei es nur durch das Tabletop oder durch die breit aufgestellte Marke auch im Videospielbereich. Und es war ja ein Designziel für Wrath and Glory, das auch wesentlich zugänglicher machen als die einzelnen Reihen, die vorher bei FFG rausgekommen sind. Wir haben jetzt im Grundbuch auch schon Eldari drin, Orks, die man spielen kann, Space Marines und auch zumindest anfängliche Regeln für Kultisten. Man kann also sich selbst seine eigene Ecke in der Warhammer 40.000 Welt dann suchen und das entsprechend so bespielen, wie es geht. Und die Charaktere sind auch von Start aus ein ganzes Stück kompetenter, als die es noch in den alten W100-Systemen waren, die ja schon stellenweise gagartige Unfähigkeiten an den Tag gelegt haben. Da über die Action-Orientierung, die wir haben, das wird aber dann noch skaliert. Wir haben 5 verschiedene Machtstufen, die es doch gibt, von dem imperialen Soldaten mit einer Taschenlampe, so auf Stufe 1, bis zum Primaris Space Marine Terminator Psioniker auf Stufe 5, wenn man also mal wirklich auf die Kacke hauen möchte. Es ist aber auch möglich, für diese Machtstufen Stufen auch Aufstiege zu haben. So ein Osaka Creed von der Imperialen Armee ist zwar nicht so stark wie ein Space Marine, hat aber durchaus auch so eine, sagen wir mal, eine Wucht in der Narration und auch in der Befehlsgewalt, dass er auch mit einem Space Marine Commander auf Augenhöhe operieren kann. Der kann auch sowas wie einen Artillerieschlag einfach dann als Fähigkeit einsetzen. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, diese Machtstufen dann aufzusteigen, wenn man dann nur ein paar Jahre Soldat mit einem Space Marine Scout spielen möchte.
Warum denn eigentlich auch nicht? Interessant. Wollen wir mal warten, wie das Produkt am Ende aussieht. Die englische Version liegt uns ja auch bereits vor und wird gerade getestet von einem Kollegen. Wo wir jetzt gerade schon bei den Lizenzen von Games Workshop sind, machen wir einen Schwenk rüber zu Cubicle 7 und der 4. Edition des Warhammer Fantasy Rollenspiels. Das kommt bei euch, habe ich gehört.
Das kommt auch bei uns, genau. Wir haben da auch eine gute Arbeitsbeziehung mit Cubicle 7. Wir mit dem Dominik, der die Firma leitet, sind wir auch oft unterwegs. Ich habe eben noch mit ihm geredet. Es sieht ganz gut aus. Das Grundregelwerk ist auch bereits in Übersetzung. Das haben wir schon eine Weile vorliegen, das PDF. Und jetzt auch die kommenden Produkte. Es werden nicht so viele Produkte, aber dafür glaube ich eher dickere. Und wir haben auch vor, die auf Deutsch alle zu bringen. Es ist wieder ein W100-System und es verbindet irgendwie die besten Elemente aller vorherigen Editionen.
Es sind also wenige Produkte. Werdet ihr die alle auf Deutsch bringen?
Unser Ziel ist es, alle Produkte, die auf Englisch bei Warhammer Fantasy 4. Edition rauskommen, auch auf Deutsch zu bringen. Die deutsche Ausgabe des Grundbuches, würde ich sagen, kommt im zweiten Quartal 2019 dann raus, weil Grundbücher dauern halt immer länger und da wollen wir halt besonders viel Augenmerk drauf legen, dass alles einheitlich ist. Wir haben zum Glück mit dem Alexander Pigula den Übersetzer der 2. Edition von Warhammer auch befinden können, der auch lange für Games Workshop direkt gearbeitet hat und das nimmt uns zumindest sehr viel dann nochmal Arbeit raus, dem Übersetzer beizubringen, dass ein Trollslayer zum Beispiel kein Trolljäger ist und so weiter. Ich habe es auch schon alle lesen können, es liest sich alles sehr spannend. Obwohl es das W100-System ist, das ich sonst nicht mag, haben sie viele Elemente reingepackt, die eben auch Nahkampf, wenn man einmal richtig gut im Nahkampf ist, hat man auch die Oberhand und das baut sich weiter auf. Es sind sehr viele spannende Elemente drin, auch so Kram, dass zum Beispiel kritische Wunden war ja immer ein wichtiges Thema für Warhammer Fantasy. Auch hier sind wieder schöne Tabellen mit dabei und auch die Heiler bekommen, außer nur du heilst W10 Wunden, auch nochmal viel damit zu tun, zum Beispiel Knochenbrüche zu heilen und dann auch mehr ihre Fähigkeiten reinzubringen.
Jetzt gibt es ja ein anderes Fanprodukt, was gerade auch auf der Warhammer-Lizenz basiert, was sich sehr hohe Beliebtheit erfreut, nämlich zwei Hände. Und was jetzt auch einen Ableger bekommt, mit quasi einem Setting im Japanischen, nennt sich dann passenderweise Tetsubo. Was passiert, wenn ein anderer deutscher Verlag sich entscheidet, Zweihänder zu übersetzen?
Zweihänder basiert ja nicht auf der Warhammer-Lizenz, sondern es ist halt so nach dem Oldschool-Renaissance-Gedanken, ich nehme all das, was mich an das Spiel erinnert, peile nur den Namen ab und bringe es dann trotzdem raus. Zweihänder auf Deutsch, das ist halt ein gewaltig großes Buch und eigentlich nicht wirtschaftlich. Das hängt eher damit zusammen, dass die Macher von Zweihänder Wahnsinnige sind, die das über Crowdfunding dann auch finanziert haben und das sich auch zigtausende Male verkauft hat auf Englisch. Ich glaube, das holt eine andere Zielgruppe ab, die eben auf den Retro-Charme von der alten Warhammer-Edition spielen. Das Warhammer 4 sieht einfach fantastisch gut aus in Farbe und Zweihänder ist ja auch schwarz-weiß, hat aber ähnliche Regelwerke. Also ich weiß nicht, ob es dann auch einen Markt für Zweihänder in Deutschland geben würde. Das hängt damit zusammen, wie viele Leute jetzt komplett auf das Warhammer 1 Retro-Feeling gehen wollen, inklusive Zeichnung.
Wollen wir es einfach abwarten, ob es passiert? Das war ja eine rein hypothetische Frage. Kommen wir abschließend zu zwei Systemen, die ja eher spezieller Natur sind, aber dennoch ihre Fans haben. Fangen wir an mit Torque, dem Dimensionsgehüpfe.
Es ist Realitätsgehüpfe, nicht mal Dimensionsgehüpfe. Das ist auch aber ein schwierig zu erklärendes Konzept, dass halt verschiedene Realitäten auf unsere Welt kommen und die einfach dann überschreiben. Deswegen kennen wir aus Nordamerika dann, dass da an den Küsten plötzlich Dinosaurier auch rumlaufen und sich die Realität mit unserer Realität überschneidet. Dann nach und nach dann immer mehr zu der bestimmten Realität wird. Also das kann dann sein, dass unsere durch einen Hardpoint dann irgendwie wie die Bell of Liberty, die dann an der Küste steht, dann, dass da unsere Realität stärker ist, weil einfach so ein wichtiges historisches Artefakt ist. Torque macht wahnsinnig viel Spaß, die Action-Orientierung, die Karten, die du noch reinwerfen kannst, um Player-Empowerment dazu haben. Es ist relativ weit oben in relativ kurzer Zeit bei meinen Lieblingsrollenspielen gelandet und wir werden Anfang nächsten Jahres, die Crowdfunding für die deutsche Fassung ist ja bereits dieses Jahr durchgegangen und das Regelwerk, die Abenteuer und die Karten sind auch schon fertig übersetzt. Es müssen jetzt nur nach und nach noch lektoriert werden, wird also auch Anfang 2019 die deutsche Fassung dann rauskommen und ich freue mich sehr drauf, und ich hoffe, dass mehr Leute dieses tolle Setting und das tolle Regelsystem dann auch nutzen werden.
Früher war es ja durchaus beliebt.
In Deutschland gar nicht so. Also es war immer so dieses obskure, komische Spiel, was man auf Konstanz schon mal gespielt hat. Aber wir sehen es ja auch an den Verkäufen und an den Feedback, das wir bekommen, dass viele Leute einfach Torque nicht kennen und nicht verstehen, worum es in dem Spiel geht. Da müssen wir, glaube ich, auch noch Arbeit drauf werfen, um das den Leuten besser zu vermitteln.
Sprechen wir abschließend über das Rollenspiel, in dem man süße Ponys in einer verzaubernden Welt spielt, in der Freundschaft
Magie ist.
Ja, Tales of Equestria ist ja tatsächlich sehr, sehr beliebt. Die Starterbox hätte es hier zur Spielmesse auch ringen sollen, ist leider nicht angeliefert worden. Deswegen empfehlen wir weiterhin mit dem Regelwerk plus der Statuettenbox zu arbeiten, wenn man sich das Spiel genauer anschauen möchte. Und es ist einfach nur so zuckersüß und so pädagogisch wertvoll. Wir haben tatsächlich von vielen Spielleiterinnen interessanterweise, die auf mich zukommen und sagen, ich habe zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben geleitet, ich habe das mit My Little Pony gemacht und ich habe es mit meinen Kindern gespielt und die finden das auch total toll.
Für Kinder ist es garantiert großartig.
Ich glaube, es ist für alle sehr großartig, weil es so aus dem normalen Rollenspiel rausfällt, weil die meisten Abenteuer sind gewaltfrei, die muss man dann einfach darüber lösen, dass Freundschaft das zentrale Element ist. Je mehr Leute mitspielen, desto mehr Freundschaftssteine habe ich, weil mehr Freunde am Tisch sind. Wenn ich sie für andere ausgebe, ist der Bonus größer, als wenn ich sie für mich selbst mal einsetze. Ich habe noch nie eine My Little Pony Runde erlebt, wo Leute nicht mit einem breiten Grinsen rausgegangen sind, weil das einfach eine so positive Grundstimmung hat. Und sich einfach mal so ein Wochenende in Equestria zu gönnen, kann ich jedem nur mal empfehlen. Das muss nicht immer grimdark sein.
Aber warum denn nicht?
Das ist die Vielfalt, die es so interessant macht.
Wunderbar, dann danke ich dir für diese umfangreichen Informationen im Bereich Tischrollenspiel. Gute und erfolgreiche Wünsche für die Spiel, wenn auch mit einem etwas kleineren Stand. Und ich bin sehr, sehr gespannt über all die vielen neuen Rollenspielprodukte, vor allem Earthdawn.
Ich auch. Vielen Dank und noch viel Spaß auf der Messe.